Ja, ich begrüße euch alle herzlich zu meinem Vortrag. Gibt es einen sprachlichen Fingerabdruck? Ich wurde gestern Abend ganz charmant gefragt, ob das das Gleiche ist, was vor 2 Jahren auf dem Kongress in Berlin jemand gemacht hat zur Stilometrie. Fand ich sehr nett. Es ist im Prinzip das Gleiche, nur dass ich sage, dass das alles Irrtümer sind, wie ihr im Untertitel seht. Gängige Irrtümer bei der maschinellen Autorenidentifikation, so der Untertitel. So. Ja, gut. Also, am 31. Juli 2007 brannten in Brandenburg an der Havel mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr. Dabei wurden 3 mutmaßliche Täter bei der Ausführung des Brandanschlags verhaftet. Am 1. August 2007 stürmte dann ein Sondereinsatzkommando der Polizei auch die Wohnung des Soziologen André Holm. Ihm wurde damals vorgeworfen, Mitglied der militanten Gruppe zu sein, einer damals als terroristisch eingestuften linksradikalen Gruppierung, die eben für mehrere Brandanschläge in Brandenburg auch verantwortlich gemacht wurde und sich selbst auch dazu bekannt hatte. Die Polizei hielt ihn damals für den intellektuellen Kopf der Gruppe und auch für den Verfasser, der damals eben zahlreichen Bekennerschreiben und Diskussionspapiere, die diese Gruppe veröffentlicht hatte. Also die MG, militante Gruppe, wird heute eingestuft als eine linksradikale kriminelle Vereinigung, eben nicht mehr als eine terroristische. Auf ihr Konto gehen 25 Brandanschläge, vornehmlich auf Fahrzeuge von Polizei und Bundeswehr, aber auch auf Sozial- und Arbeitsämter in den Jahren 2001 bis 2007. 2007 wurden mehrere vermeintliche Mitglieder der militanten Gruppe verhaftet. 3 von ihnen wurden verurteilt. 2009 wurde die Selbstauflösung bekannt gegeben und die Gruppe agierte natürlich clandestin. André Holm war die Polizei damals auf die Spur gekommen, weil er sich einerseits getroffen hatte mit einem der auf frischer Tat Ertappten. Andererseits wiesen seine wissenschaftlichen Arbeiten in sprachlicher Hinsicht Ähnlichkeiten mit dem Bekennerschreiben der Gruppe auf. Das heißt, die Polizei hat sich an den Computer gesetzt und hat ein paar Wörter eingegeben, wie Gentrifizierung oder Prekarisierung, und hat festgestellt, dass diese Wörter in den Bekennerschreiben zwar oft auftauchen, aber eben auch in den Texten von André Holm, der sich eben aus stadtsoziologischer Perspektive mit diesen Themen beschäftigt hat und eigentlich auch das Thema in Deutschland überhaupt erst verstärkt bekannt gemacht hat. Ich möchte heute zeigen, wie man jenseits von Google versucht, Autorinnen und Autoren, die von anonymen Texten auf die Spuren zu kommen. Und ich möchte im Laufe des Vortrags auch ein Beispiel geben, also zur Frage, wer hat denn diese anonymen Texte der MG geschrieben. Zunächst mal will ich aber was Grundsätzliches sagen zu den Konstellationen, die es überhaupt gibt bei der automatischen oder bei der Autorenidentifikation allgemein. So die erste Konstellation ist das Profiling. Das heißt, wir haben irgendwie einen anonymen Text gegeben und keine Vergleichstexte und wir wollen etwas über den Autor oder die Autorin wissen. Das heißt, wir gehen dann so vor, dass wir einzelne sprachliche Merkmale in dem Text identifizieren und beziehen dann auf irgendwelche persönlichen Merkmale. Das sind natürlich jetzt nicht wie hier, wir machen natürlich keine Bilder von diesen Personen, sondern wir sagen eben, das könnte vielleicht eher eine Frau oder ein Mann sein, das könnte jemand sein, der Deutsch nicht als Muttersprache beherrscht. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die es da gibt. Man kann aufs Alter schließen, also beherrscht jemand schon die neue Rechtschreibung oder nur die alte oder sowas. Das sind dann so Sachen, auf deren Basis man Rückschlüsse auf eine Person schließen kann. Das ist das Profiling. Die zweite Methode ist, oder die zweite Grundkonstellation ist die Verifikation. Wir haben einen anonymen Text gegeben und einen Hauptverdächtigen. Und im Grunde ist das eigentlich die schwierigste. Natürlich kann man irgendwie Texte vergleichen und sagen, da sind irgendwie ähnliche Merkmale, die häufig vorkommen, aber wirklich sozusagen logisch sagen zu können, dass diese Person tatsächlich der Autor ist, ist schwierig. Also es ist eines der schwierigeren Probleme in der Autorenidentifikation. Und das Dritte, womit eigentlich man relativ gut umgehen kann, ist das Klassifikationsproblem. Wir haben einen anonymen Text und eine begrenzte Anzahl von möglichen Autorinnen und Autoren, von Kandidaten. Und wir schauen eben, mit welchem Kandidatenkorpus der anonyme Text am ähnlichsten ist und weisen so in einer bestimmten Person zu. Ja? Ich werde die Methoden auch später noch mal ein bisschen natürlich ausführlicher erklären. Zunächst möchte ich aber doch sozusagen den virtuellen Gegner vorstellen, dem ich die ganz vielen Irrtümer nämlich unterstelle. Und zwar ist das die sogenannte Intelligence and Security Informatics. Die machen so Bücher wie zum Beispiel Terrorism Informatics, wo es eben Knowledge Management and Data Mining for Homeland Security ist der Untertitel. Definiert ist das Feld als wie folgt: Intelligence and Security Informatics is defined as the development of advanced information technologies, systems, algorithms and databases for international, national and homeland security related applications. Die haben auch eine Zeitschrift und unter Security Informatics kommen und sind also relativ aktiv. Ein herausragender Wissenschaftler auf dem Gebiet ist, kann es schlecht aussprechen, aber Xin Chun Chen. Ich zitiere mal, was er so sagt: Cybercriminals post online messages over various web-based channels to distribute illegal materials, including pirated software, child pornography and stolen property. Moreover, international criminals and terrorist organizations such as Osama bin Laden and Al-Qaeda use online messages as one of their major communication media. Since people are not usually required to provide their real identity in cyberspace, the anonymity makes identity tracing a critical problem in cybercrime investigation. Ihr seht selbst, wir wissen, wie Osama bin Laden kommuniziert hat. Also er war nicht im Internet-Relay-Chat aktiv. Aber er behauptet also: we introduce a method of identifying the key write print features for authors of online messages to facilitate identity tracing in cybercrime investigations. Das ist mein Feind für diesen Vortrag mal kurz. Ja, also und zwar insofern, weil ich einfach sagen möchte, dass der Optimismus, den Sicherheitsinformatiker, wenn ich es mal auf Deutsch übersetze, tut mir leid, wenn sich hier einige Informatiker auch vielleicht als Sicherheitsinformatiker bezeichnen würden. Ich meine, diese Informatiker. Diesen Optimismus teile ich eben überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass man zeigen kann, dass sie aus vielerlei Gründen fehlgeleitet argumentieren. Der erste, meiner Meinung nach wichtigste Irrtum ist, den kann man so beschreiben: jeder Mensch hinterlässt beim Schreiben eines Textes seinen sprachlichen Fingerabdruck, der einmalig ist. Ja, wir haben vorhin gesehen, Fingerprint, ne, ist der normale Fingerabdruck. Writeprint ist dann das adäquate, die Vergleichsgröße beim Schreiben. Oder manchmal, wir sprechen ja auch im Deutschen vom genetischen Fingerabdruck, Genome. Und dann spricht man eben vom Stylenome, Sprachgene. Raimund Rommel, der bekannteste Sprachprofiler in Deutschland und auch Begründer der linguistischen Kriminalistik, schreibt zum Beispiel in einem, allerdings keinem wissenschaftlichen Buch: was kaum jemand weiß, jeder Mensch bedient sich einer ganz eigenen Sprache. Sie ist beinahe so unverwechselbar wie unsere DNS. Liegen adäquate Sprachproben vor, kann sie fast ebenso wie diese zweifelsfrei zugeordnet werden. Wie ist es beim Fingerabdruck? Ja, beim Fingerabdruck ist es so, dass ein Fingerabdruck ist im Grunde eben die Visualisierung der Papillarleisten am Endglied eines Fingers. Das ist eine individuelle Form, die sich im Laufe des Lebens nicht mehr verändert, außer wir schneiden uns eben in diese Fingerkuppe oder wir machen sie unkenntlich. Ein Merkmalset wird dann eben aus diesem Fingerabdruck extrahiert und die jeweilige Merkmalskombination gilt dann als einmalig. Beim genetischen Fingerabdruck ist es so, ich bin da auch kein Spezialist natürlich, dass 13 Regionen im menschlichen Genom lokalisiert werden, in denen sich relativ viel Variation findet, und man untersucht dann, wie häufig in ihnen sogenannte Short-Tandem-Repeats vorkommen. Das sind Wiederholungen von bestimmten Sequenzen, und diese Merkmalskombinationen, die wir hier unten abgebildet sehen, die gelten als einmalig, auch wenn das nicht hundertprozentig der Fall ist. Wie ist es nun beim sprachlichen Fingerabdruck? Also, beim physischen und genetischen Fingerabdruck ist es so, dass bei jeder Reproduktion im Grunde das gleiche invariante Muster verwendet wird. Ja, also die Papillarleisten in meinem Finger, die bleiben eben immer gleich. Beim sprachlichen Fingerabdruck? Ja, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was das zugrunde liegende Muster ist. Also das sage ich als, ich bin Sprachwissenschaftler, ich weiß gar nicht, was messen wir denn da eigentlich? Ja, ist es die Sprachkompetenz? Wir wissen gar nicht, wie man die genau messen kann. Also das heißt, wir können auch dieses Muster nicht sauber quantifizieren. Ja, wir können natürlich einen Fingerabdruck, können wir klare Merkmale messen. Bei der Sprachkompetenz wird es schon schwieriger. Und dieses Muster ist obendrein auch nicht invariant. Denn mit jedem Text, den ich lese und jedes Mal, wenn ich spreche, verändert sich meine Sprachkompetenz in gewisser Weise jedenfalls, wenn auch minimal, aber sie verändert sich. Das heißt, dieses Muster ist auch gar nicht invariant. Insofern ist es eine relativ irreführende Metapher und ich will auch Raimund Drommel hier in Schutz nehmen. Er schreibt selbst, dennoch war mir klar, dass es einen sprachlichen Fingerabdruck niemals geben würde. Zumindest keinen, der ein Leben lang mit sich selbst identisch ist, denn während die Rillen auf unseren Fingerkuppen sich bis zu unserem Tode nicht verändern, ist die Sprache eines Menschen einem schleichenden Veränderungsprozess unterworfen. Mit jedem Text, den wir lesen, mit jedem Gespräch, das wir führen, verändert sich unsere Ausdrucksweise und unser Wortschatz geringfügig. Außerdem kann man die Sprache eines anderen Menschen einen Fingerabdruck kann man natürlich nicht imitieren, also das heißt, der CCC kann das schon. Der zweite Irrtum, da wird es ein bisschen theoretischer, da bitte ich um Entschuldigung. Es sind die unbewussten Merkmale des Sprechens und Schreibens, die einen Autoren oder eine Autorin verraten. Ja, das geistert durch alle Texte zur Autorenidentifikation. Ich zitiere mal zwei Sachen aus der Sekundärliteratur. The idiolect, also die individuelle Sprache, is the individual's unconscious and unique combination of linguistic knowledge, cognitive associations and extralinguistic influences, sagt Gerald McManaman. Oder David Holmes, features for the purpose of authorship attribution should be frequent and easily quantifiable and relatively immune from conscious control. Also auch hier, bewusste Kontrolle, also Merkmale des Sprechens, die wir bewusst kontrollieren können, die sind nicht gut für Autorschaftsidentifizierung. Aus linguistischer Perspektive muss man sagen, dass wenn wir über Stil reden, dann meinen wir eigentlich was ganz anderes, ja, als unsere Freunde, die Sicherheitsinformatiker. Als Stil bezeichnen wir Sprachwissenschaftler nämlich die besondere Art und Weise, wie man eine Handlung durchführt. Und das macht man nicht einfach aus irgendwie ästhetischen Gründen, ja, wir haben einen guten Stil oder das ist irgendwie schön, sondern wir geben damit unseren Kommunikationspartnern etwas zu verstehen, nämlich wie wir selbst die Situation, in der wir uns befinden, einschätzen und wie wir unsere eigenen symbolischen Handlungen, die wir da vollziehen, verstanden wissen möchten. Das heißt, wir signalisieren, indem wir auf bestimmte Weise sprechen, wie der andere uns verstehen soll und wie wir selbst den anderen verstehen. Das heißt, dass der Stil Teil der Botschaft ist und dass wir überhaupt nicht sagen können, ob er bewusst oder unbewusst ist. Das Stilkonzept sagt überhaupt nichts darüber aus, ob wir etwas wissen, ob wir uns bewusst sind, dass wir gerade in einer besonderen Weise kommunizieren, sondern wir tun das und es ist Teil der Botschaft, es lässt sich gar nicht trennen. Das Problem ist, was sich daraus ergibt bei den Sicherheitsinformatikern, ist, dass die unbewusste Kategorien für total gut halten, nämlich sowas wie die durchschnittliche Wortlänge. Ja? Also ich bin mir natürlich nicht bewusst, wie meine Wortlänge ungefähr im Durchschnitt ist. Auch die Anzahl kurzer Wörter mit weniger als 4 Buchstaben. Ja, weiß ich nicht. Klar, das ist ein unbewusstes Merkmal. Verteilung der Wortlängen im Hinblick auf Silben- oder Buchstabenzahl. Ja, wie viele Wörter mit einem Buchstaben ist schwierig, mit 3, mit 4, mit 5. Buchstabenengramme, das heißt Kombinationen von Buchstaben wie RF oder sowas. Wie häufig kommt sowas vor? Das ist mir auch völlig unbewusst. Ja, wie viele Ziffern benutze ich beim Schreiben? Keine Ahnung. Das sind natürlich sehr leicht messbare Sachen. Die können wir ganz einfach, wenn wir schriftliche Texte haben, können wir die ganz leicht auswerten. Aber aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ist das völlig, ist das überhaupt nicht valide. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich da messe, wenn ich irgendwie die durchschnittliche Wortlänge, was heißt das denn eigentlich, wenn ich die durchschnittliche Wortlänge messe? Ja, was sagt das? Das ist aber total unbewusst. Und ich glaube, dass wir solche Kategorien eben nicht verwenden dürfen, ja, weil sie überhaupt nichts damit zu tun haben, was wir unter Stil verstehen. Aber Sicherheitsinformatiker benutzen solche Kategorien mit großer Freude. Der dritte Irrtum, den halte ich auch für sehr wichtig, insbesondere wenn es um Technikfolgenabschätzung auch geht. Die linguistische Analyse führt uns zum Täter oder zur Täterin. Das ist so eine Grundannahme, ist aber ein Irrtum. Denn also ich will aber zunächst natürlich das einschlägige Zitat von Herrn Chen auch wieder euch nicht vorenthalten. The absence of fingerprints in cyberspace leads law enforcement and intelligence community to seek new approaches to trace criminal identity in cybercrime investigations. To address this problem, we propose to develop WritePrint to help identify an author in cyberspace. Ich bin der Meinung, dass so einfach kann man das leider nicht aufschreiben, oder zum Glück, denn maschinelle Autorenidentifikation ist kein objektives Verfahren, ja, das uns die Identität einfach einer Person enthüllt. Das heißt, wir kreieren nicht Datenbanken, wo jeder von euch ein Textprofil gespeichert hat und dann finde ich einen anonymen Text und muss das nur abgleichen und dann kommt schon die richtige Person raus, sondern wir können lediglich Aussagen über die Ähnlichkeit von Texten machen und das Ergebnis ist immer abhängig davon, welche anderen Texte oder Textprofile von anderen Personen ich in mein Modell mit einbeziehe. Ja, also im Prinzip brauche ich eine Kriminalistik vorher, um zu sagen, das sind die Verdächtigen. Und erst aus der Gruppe der Verdächtigen kann ich sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das vielleicht die Person, die den Text geschrieben hat. Aber ich kann niemals sagen, ich identifiziere einen Täter auf der Basis. Das geht nur mit Hilfe von Kriminalistik. Und also da überschätzen sich einfach unsere Freunde, die Sicherheitsinformatiker. Ganz kurzer Überblick über die Geschichte der Autorenerkennung, aber wirklich nur ganz kurz. Am Anfang hat man gedacht, es gibt also einen einzigen Wert, zum Beispiel Wortschatzkomplexitätswert, der für jede Person einmalig ist. Ja, Shakespeare hat Wert sowieso und Goethe Wert sowieso. Hat man relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil die einzelnen Werke sich schon deutlich unterschieden haben. Dann als nächster Schritt kam Klassifikation mittels multivariater Statistik. Das werde ich vorführen. Und auch Klassifikation mittels maschinellen Lernens ist jetzt sozusagen State of the Art. Also ich will jetzt im Folgenden ein Beispiel mal geben, mal untersuchen, wer die Texte der militanten Gruppe geschrieben hat. An der Auswahl der Personenkorpora, Corpora nennen wir in der Sprachwissenschaft einfach eine große Menge von Texten, werdet ihr schon sehen, dass das jetzt keine wirklich ernstzunehmende, kein ernstzunehmender Versuch der Bestimmung der Autorschaft der Texte ist. Ja? Nichtsdestotrotz, sozusagen, ich habe den Hauptverdächtigen damals, auch nachdem ich ihn gefragt hatte, ob ich das machen darf, in das Modell mit einbezogen. Also André Holm schreibt das Gentrification-Blog, kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich habe einen Korpus daraus zusammengestellt aus den Jahren 2008 bis 2012. 304.000 laufende Wortformen. Ich habe auch wissenschaftliche Aufsätze von ihm, aus wissenschaftlichen Aufsätzen von ihm einen Korpus zusammengestellt, 5 Aufsätze, 40.000 laufende Wortformen. Als nächstes dann Texte von jemandem, der grundsätzlich verdächtig ist, wenn es um Terror geht, Fefes Blog, fast 2 Millionen Wörter. Noch jemand, der natürlich nicht fehlen darf, Post von Wagner, einfach, ja, also ich habe halt Texte, die ich halt so auf dem Rechner schon hatte, mal mitgenommen. Dann habe ich 2 Personenkorpora aus dem Attac-Forum extrahiert. Ich habe aus dem NPD-Forum 2 Personenkorpora generiert, in denen die Wörter Gentrifizierung und Prekarisierung, die benutzt haben, man kann es kaum glauben, dass es in der NPD Leute gibt, die so komplizierte Sachverhalte darstellen können. Michael Kühnens Schriften in Anführungszeichen, also es sind jetzt auch sozusagen Leute, die prinzipiell extremistisch terrorverdächtig sind dabei. Ich habe verdächtig im Moment sind ja alles, was irgendwie islamistisch ist. Deswegen habe ich den Blog der Islambruderschaft in Deutschland sozusagen einen Korpus gebildet und Diskussions aus einem salafistischen Diskussionsforum zwei Personenkorpora. Ich habe Texte der revolutionären Zellen mit ins Modell genommen und von der Roten Armee-Fraktion und natürlich die Texte der militanten Gruppe. Das sind also 15 Anschlagserklärungen, 4 MG Express, also Kurztextschnipsel, 14 Texte zur Militanzdebatte und 8 thematische Beiträge. Also das sind jetzt so meine Verdächtigen. Ja? Und wir haben, und das sind die anonymen Texte. Und jetzt dachte ich, schauen wir mal, wer es denn war. Also, ne, klar. Also, zunächst Text-Clustering, also Cluster-Analyse ist ein strukturentdeckendes Verfahren. Man sucht in großen Datenmengen nach Gruppen, die sich irgendwie ähnlich sind. Man visualisiert das in einem Dendrogramm und sieht eben sozusagen, wer da, wo die Abstände nicht so groß sind und kann man also Gruppen bilden. Und ich habe jetzt mal zunächst mal Textclustering gemacht auf der Basis von Funktionswörtern. Funktionswörter sind halt so Wörter wie der, die, das, also Wörter, die eine grammatische Funktion eher haben als eine ja, lexikalische Bedeutung. Was kommt raus? Da stehen jetzt nur Zahlen. Ich verrate es jetzt aber gleich. Also grün sind hier immer die islamistische Texte, lila ist Attack, braun ist irgendwie klar, ist NPD und Kühnen und so Leute. Und gelb sind die Texte der militanten Gruppe und auch die Texte von André Holm, wobei der eine blaue Schrift hat. Ich weiß nicht, ob man das so gut jetzt sehen kann. Hier ist interessant, dass, fand ich jetzt also gerade interessant, dass Fefe und Franz Josef Wagner sich in einem Cluster finden. Aber interessant ist, also, oder interessanter ist, ja, dass wir hier sehen, dass zunächst mal die Ähnlichkeit zwischen den Texten von André Holm zur Gentrifizierung und der militanten Gruppe zunächst mal, wenn wir Funktionswörter nur anschauen, jetzt keine Evidenz für eine Autorschaft gefunden werden kann. Was man viel mehr sieht, finde ich, ist eher, dass wir eigentlich rechts, im rechten Teil vor allem Texte aus Diskussionsforen haben und im linken Teil eher ja, Theorietexte. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass wir hier eigentlich gar nicht Autorschaft messen, sondern wir messen hier sowas wie Textsorte oder Kommunikationsform. Ja, also so funktioniert es offensichtlich nicht. Wenn man sich Inhaltswörter anguckt, also das sind dann wirklich so alle so Wörter wie Revolution, Essen, Trinken und sowas, dann kriegt man ein anderes Bild und das ist eigentlich auch das Interessante. Dann sieht man auch, dass es halt wirklich so nicht funktioniert, Autorschaftsanalyse. Wir sehen hier, dass, also eigentlich ganz logisch, ja, wir haben die Texte der Roten Armee-Fraktion und der revolutionären Zellen in einem Cluster, wir haben die Texte der MG in einem Cluster. Ist irgendwie klar, wir messen hier irgendwie inhaltliche Ähnlichkeit. Ja, aber wir messen hier keine Autorschaft. Interessant ist auch hier wieder Gentrification Block und Gentrification Science. Also die Texte von André Holm bilden wieder ein Cluster zusammen. Das ist auch meiner Meinung nach schlüssig. Fefe findet sich okay im falschen Cluster wahrscheinlich. Aber da sieht man, wie wenig das funktioniert auch. Ja? Also, oder wo die Grenzen da auch sind erstmal. Also bei diesem Verfahren. Ein Verfahren, womit man womit man sich dem Stil vielleicht oder Formulierungsvorlieben ein bisschen besser annähern kann, ist, was ich mit meinem Kollegen Noah Bubenhofer, der hier vorne sitzt, zusammen auch entwickelt habe. Es ist komplexe Engramm-Analyse, wobei wir also einfach sagen, also ein Engramm ist was ganz Einfaches, nämlich eine Folge aus n Einheiten erstmal. Und ich gebe am besten gleich ein Beispiel. Engramme, die sich jetzt hier aus einem Satz wie sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie auf dem Parteitag ergeben werden, wären eben sowas wie sehr geehrte, geehrte Damen, Damen und Herren. Und wenn man, das kann man jetzt ein bisschen noch etwas komplexer gestalten, indem man eben sagt, dass wir statt geehrte Damen, kann man auch sagen geehrte und Nomen. Ja, ich gebe auch hier ein Beispiel dafür. Es war vor 3 Jahren mein damaliger Freund. Das ist der Text. Wenn wir einen Korpus linguistisch aufbereiten, ups, irgendwas ist jetzt hier anders geworden. So, wenn wir einen Korpus linguistisch aufbereiten, dann ist es so, dass wir dazu die Grundform der Wörter jeweils automatisiert erzeugen. War wird als Sein dargestellt und das ist dann in der hiesigen Abkürzung ein auxiliares, finales Verb. Waffin abgekürzt, ja. Also es ist ein wird automatisch gemacht und man kann jetzt natürlich sagen, okay, wir kombinieren jetzt einfach mal zum Beispiel Wortform und Wortartinformationen. Und dann kriegt man eben sowas raus, bei Trigrammen ist Waffin Aprire und so weiter. Und diese, sozusagen alle diese Trigramme in diesem Fall, die da entstehen, kann man dann auszählen und kann auf der Basis dessen dann vielleicht eher etwas über Formulierungsvorlieben lernen und kann auf dieser Basis der Verteilung dieser Trigramme ein Textclustering machen. Auch hier wieder gemacht mit komplexen Engrammen. Dabei kommt heraus, auch das ist wieder also zwei relativ stark unterschiedliche Cluster. Ihr seht, dass wir auf der rechten Seite tatsächlich sehr viele Theorietexte haben wieder von der Roten Armee-Fraktion, von der MG. Auch André Holms Texte finden sich da wieder, die Texte der revolutionären Zellen und von Michael Kühnen finden sich da in einem Cluster. Aber es ist relativ klar, dass hier auch sozusagen wirklich Texte, die politisch stark theoretisch argumentieren, in einem Cluster sich finden und auf der anderen Seite finden sich eben auch hier vorwiegend die Diskussionsforentexte. Also auch hier kann man eher sagen, wir messen Textsorten und nicht Autorschaft. Ja, also alles schwierig. Kommen wir zum maschinellen Lernen. Ich finde, das Entscheidungsbaumverfahren kann ich jetzt nicht in extenso erklären, aber einfach die Grundidee beim maschinellen Lernen. Also beim überwachten maschinellen Lernen ist so, dass wir einen Trainingsdatensatz haben. Ja, also wir haben eine Menge von Texten, von denen wir wissen, wer die Autorinnen und Autoren gibt. Und anhand dieses wer die Autorinnen sind, anhand dieses Datensatzes können wir dann untersuchen, in welchen Merkmalen sich diese Klassen am stärksten unterscheiden. Das heißt, wir gewinnen so etwas wie einen Klassifikator damit. Und diesen Klassifikator können wir dann auf den anonymen Text loslassen und der wird uns dann die Klasse nennen, in die der anonyme Text wohl fallen wird. Also wer also der Autor des anonymen Textes sein kann, denn wir wissen ja, wer die Autoren vorher waren. Ich habe jetzt mal das mit 65 linguistischen Analysekategorien durchgerechnet, nur der Redlichkeit halber einfach mal ein paar genannt oder die Oberkategorien genannt, die Interpunktion, beispielsweise die Anzahl der Ausrufungszeichen in den Texten, Anzahl der Kommata, Anzahl der Auslassungspünktchen, bei Wortarten die Frequenz von Adjektiven, von Nomen, von Indefinitpronomen, von Kardinalzahlen und so weiter. Dann Wortschatzmaße, also wie komplex ist der Wortschatz? Dann die Verbalphrase betreffend, also wie häufig kommen Konjunktive vor, wie häufig ist Passiv, wie häufig kommen Präteritumformen vor und so weiter. Also dann Indikatoren, die auch für Nominalstil eher sprechen, also wie häufig kommen Partizipialkonstruktionen vor, sind so Sachen wie der in die Stadt gehende Hund kauft sich ein Würstchen, also die stehen eher so für relativ, die kommen häufig in der Wissenschaftssprache vor, aber auch Präpositionalgruppen, Cluster, also mehrere wegen des schlechten Wetters während der Sommers konnte ich nicht baden gehen, ja, während, wegen. Diese relativ komplizierten Konstruktionen, das ist auch typisch für sehr formellen Stil, wenn man die häufig nebeneinander findet. Die Frequenz bestimmter Nebensatztypen, die Anzahl von Nebensätzen pro Satz, was auch für Komplexität steht. aber auch semantisch definierte Wortklassen, also zum Beispiel Gradpartikel habe ich mal als Beispiel, wie häufig benutzen Menschen wie, Wörter wie sehr, total, mega und so weiter, um irgendwas zu betonen stärker. Und auch sonstige Merkmale, da steht dann sowas drin wie Frequenz metasprachliche Markierungen, also wie häufig setzt jemand was in Anführungszeichen oder sagt sogenannte, unsere sogenannte Republik oder sowas, ja, also Republik oder kann man auch in Anführungszeichen setzen. Das sind also so Analysekategorien, die man als stilistisch vielleicht relevant kategorisieren könnte. Und man bekommt dann sowas wie hier so einen Entscheidungsbaum, den muss man jetzt nicht lesen können. Ja? Also der ist jetzt schon stark beschnitten, der könnte noch viel, viel, groß, viel, viel, viel weiter wuchern. Aber es ist so, dass wir hier im Grunde Spaltung von einem, bei einem Knoten ist im Grunde eine Entscheidungsregel. Ja? Also wir sehen am Anfang, also das Wichtigste ist also Konjunktiv 2 am Anfang, wie häufig kommen Konjunktiv 2 Formen vor. Ja? Und irgendwie, also darin unterscheiden sich die Texte insgesamt am meisten und man kommt also dann irgendwann runter zu den Autorinnen und Autoren. Und je nachdem, also wir bilden also die Texte bilden wir in einem Vektor mit ab und können dann eben anhand dieses Klassifikators sagen, wer den anonymen Text geschrieben hat. Jetzt ist es so, wir hatten ja irgendwie 41 Texte der militanten Gruppe und auf der Basis dieser Analyse kann man sagen, dass 13 Texte werden in revolutionären Zellen zugeordnet, was schon sehr faszinierend ist, weil eigentlich gibt es sie nicht mehr. Und eigentlich ist es auch so, dass die revolutionären Zellen, dass man also auch nicht weiß, wer überhaupt da die Texte geschrieben hat, ob das ein Autor, eine Autorin war oder mehrere. Also es ist völlig, 4 Texte werden dem Diskutanten aus den Diskussionsforen zugeordnet. Fefe soll auch einen Text geschrieben haben. Und 23 Texte werden dem Autor des Gentrification-Blogs zugeordnet. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis ein relativ starker, ein starker Indikator dafür, dass zwar das Bundeskriminalamt gegoogelt hat, aber dass womöglich andere Stellen damals bei André Holm, also ich glaube einfach nicht, dass das BKA so unklug ist, nur aufgrund von Google-Befunden Wohnungen zu stürmen und André Holm festzunehmen, sondern ich glaube, es gab sozusagen in der Software, also ich glaube, die Texte wurden auch anderweitig untersucht. Nichtsdestotrotz finde ich das Ergebnis sehr schwach. Ja, also ich finde, es deutet nicht darauf hin, dass André Holm der Autor der Texte war, was er natürlich nicht war. Ja, auch wenn wir dieses Ergebnis haben, ist fast die Hälfte der Texte wird anderweitig kategorisiert und das ist eine Fehlerquote, die natürlich nicht tolerierbar ist. Wenn man sich das sogar noch ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass die meisten Texte, die André Holm zugeschrieben werden, dass dafür eigentlich nur eine ganz geringe Zahl von Variablen überhaupt relevant ist. Und das ist bei den meisten Autorschaftsuntersuchungen so, dass es ganz wenige, also dass ganz wenige Faktoren eigentlich die ganze Arbeit machen bei der Klassifikation. Ja, und in diesem Fall sind es tatsächlich Konjunktiv, Partizipialkonstruktion. Diese beiden, die Frequenz von Konjunktiven und Partizipialkonstruktionen, ist das, was eigentlich die ganze Klassifizierungsarbeit macht. Und wenn ich Martin Hase fragen darf, in deinen Texten in deinen wissenschaftlichen Texten finden sich bestimmt jede Menge Konjunktive und Partizipialkonstruktion. In meinen Texten ist das auch so. Und ich glaube, das ist einfach typisch für wissenschaftlichen Stil. Und wenn ich in meiner Analyse keine anderen wissenschaftlichen Texte aufnehme, dann ist klar, was rauskommt. Ja, dann ist klar, dass André Holm der Autor ist. Das heißt, wir produzieren hier in gewisser Weise unsere Ergebnisse selbst, indem wir die Auswahl der Verdächtigen so einschränken, dass kaum eine differenzierte Aussage möglich ist. Kommen wir zum Fazit. Also, ich wollte eigentlich zeigen, wie variabel dieses ganze Feld ist, obwohl die Evidenz der Verfahren unglaublich ist. Im Grunde ist es so, dass ich der Meinung bin, dass zentrale Grundannahmen der informatisch motivierten maschinellen Autorenidentifizierung aus linguistischer Perspektive einfach nicht haltbar sind. Ja, also das ist einfach Humbug. Aber natürlich kann man Politikern gut Drittmittel abschwatzen, wenn man eben sagt, was wir alles Neues können mit unseren Computern. Zum anderen ist es so, dass die Validität vieler Analysekategorien, ja, so wie Anzahl kurzer Wörter und sowas, eigentlich die ganze Methode in Frage stellt, denn die prognostische Qualität der Modelle leidet. Es mag ja sein, dass ich irgendwie mit diesen Kategorien es hinkriege, in einem Sample 80% Erfolgsquote zu haben. Aber wenn die Kategorien nicht valide sind, ist die prognostische Qualität gleich null. Und das heißt, ich kann eigentlich dann keinen anonymen Text mehr drauf lassen und ist ein massives Problem. Haben wir also keinen Grund zur Sorge? Es funktioniert ja sowieso nicht. Stimmt leider nicht. Ja, wir haben natürlich trotzdem viel Grund zur Sorge, denn wie gesagt, der Glaube an die Mächtigkeit der Algorithmen ist sehr groß. Ja? Sie haben da ganz eigene Evidenz. Ich kann einfach sagen, ja, die und die und die Corpora rein, das ist der anonyme Text und am Ende steht da, wer der Autor ist. Das ist super. Ja? Diese Evidenz und die Versprechen und vor allem die Tatsache, dass es keiner richtig versteht, was da eigentlich passiert von denjenigen, die das einsetzen, ist das große Problem, mit dem wir uns herumschlagen müssen. Das betrifft aber auch in diesem Fall Sicherheitsinformatiker, die auch diese Unwissenheit auch nutzen und ausnutzen, um sehr viele Drittmittel einzustreichen, wie Herr Chen, der unglaubliche Projekte von der NSA bekommen hat und so weiter. Und es ist interessant, dass die meiste Forschung in dem Bereich kommt aus den USA und aus Israel. Auch da ist klar, dass hier ein politischer Wille dafür da ist, das zu machen, solche Verfahren einzusetzen. Also, es besteht Grund zur Sorge, es besteht vor allem Grund dafür, genauer hinzugucken, was passiert eigentlich hier, wenn wenn versucht wird, unsere Identität mit Hilfe von Textanalysen zu tracen. Ich bin der Meinung, dass wir uns da nicht raushalten dürfen, sondern dass wir daran mitarbeiten müssen, da mehr Klarheit reinzubringen und vor allem auf die vielen Schwächen aufzuzeigen, die es da gibt. Vielen Dank. Wenn jetzt noch jemand traut, sich was zu sagen, ohne, weil er Angst hat vielleicht, oder sie getraced zu werden. Nein, gerne.
Oder eine automatische Rechtschreibkorrektur, wie so ein 1000 Textprogramm, wenn es das nicht schon einfach kaputt machen?
Also die Frage ist, ob eine automatische Rechtschreibkorrektur das ganze Verfahren nicht schon unterlaufen würde. Das ist dann richtig, wenn wir forensische Linguistik als Fehlerlinguistik betreiben, also wenn wir nach Fehlern suchen. Das macht man aber schon nicht mehr, ja, weil also nur noch eingeschränkt, beim BKA ist das durchaus noch ein Thema, wenn auch handgeschrieben wird oder wenn Buchstaben aufgeklebt werden oder so. Wenn wir jetzt über maschinelle Autorenidentifizierung reden, dann spielt Fehleranalyse eigentlich kaum noch eine Rolle, ja, sondern das ist wirklich, sind die stilistischen Merkmale und da kann man eben auch gerade sprachliche Fehler, wenn sie nicht gerade wirklich auffällig und systematisch auftreten, einfach auch rauslassen, also weg, rausrechnen. Das ist irgendwie kein Problem. Ja. Ja, da hinten war noch eine zweite Frage.
Von Ihnen. Ja, maschinelle Suchalgorithmen verwirrt man ja im Allgemeinen, indem man Windows-Dinge hineinfüllt. Man kommt die Software.
Entschuldige, maschinelle Suchalgorithmen, den begegnet man eigentlich, indem man sinnlos Anfragen verschickt. Wann kommt die Software, die unsere Sprache pimpt?
Also es gibt natürlich schon Software, die uns dabei helfen soll, unseren Stil zu verschleiern. Ja, also die gibt es schon, die wurde auch auf dem letzten Kongress in Berlin noch vorgestellt. Es gibt solche Software, aber ich, also im Bereich Verschleierung von Autorschaft, glaube ich, stehen die Karten meiner Meinung nach nicht so gut. Also weil es gibt sozusagen Ansätze im Bereich, das nennt sich dann Unmasking, wo man relativ gut herausfinden kann, dass sich jemand verstellt. Weil es sind dann nämlich nur wenige Feature, die man sozusagen beim Verstellen tatsächlich verändern kann, weil man das irgendwie doch sehr, das ist schon sehr, sehr aufwendig. Wenn man diese Feature einfach mit der Zeit reduziert, dann sieht man schnell, dass die Texte sich doch ähnlich sind. Der andere Aspekt wäre, wenn wir jetzt einfach viel Müll produzieren. Ja, also wir loggen uns, wir schreiben in einem Forum und die Hälfte lassen wir von irgendeinem Bot machen, der schreibt irgendwelchen Müll da rein und dann funktioniert es nicht mehr. Also ich glaube, auch das ist schwierig, weil man natürlich sozusagen Sprachmüll auch relativ gut filtern kann. Also man sieht ja, ob was ein wohlgeformter Satz ist oder nicht. Das kann man schon. Also, also in begrenztem Maße, um die Frage zu beantworten, ist Verstellung, Irreführung möglich, aber da gibt es schon Ansätze dafür.
Wie sieht es aus? Kommt man mit der Software der wahren Täterschaft von Shakespeare näher?
Ich habe es nicht ganz verstanden. Autorschaft von Shakespeare habe ich nur gehört.
Ja, Shakespeare, der hat ja, also man weiß ja nicht, ob es nur einer war, ob es viele waren. Schafft man es damit oder schafft man es nicht?
Also es gibt einige, also ich meine, eigentlich ist die Frage total falsch gestellt nach dem Vortrag. Nein, einfach weil ist natürlich total richtig, aber sie ist insofern falsch, weil du suggerierst, dass wir das jetzt entscheiden könnten. Und ich habe ja gerade gesagt, nee, also wir können es eben nicht so eindeutig entscheiden. Insofern gibt es immer wieder Aufsätze, wo wir gesagt, das Autorschaftsproblem ist jetzt gelöst, aber dann kommt der Nächste und sagt, naja, es ist doch nicht so einfach. Ich bin das noch skeptisch. Also wie gesagt, wir können Ähnlichkeiten zwischen Texten berechnen, aber wir wissen gar nicht, wo irgendwelche Grenzwerte liegen sollten. Ja, also wir können sagen, die Texte sind sich so und so ähnlich, aber ab welcher Unähnlichkeit sagen wir denn, das ist ein anderer Autor und eine andere Autorin? Das ist ganz schwierig. Ja, also solche Sachen, da finde ich, fehlen uns völlig die Erfahrungswerte. Insofern, keine Ahnung.
Das Ergebnis bei dem letzten fand ich jetzt eigentlich gar nicht so abwegig und schlecht. Da lag es eigentlich nur daran, dass die Datenbasis zu klein war, wie bei jedem statistischen Verfahren. Also jetzt das Ergebnis nochmal irgendwie, das war in den Folien davor, ja.
Ja.
Also wenn man jetzt nach dem Ausschlussprinzip geht, kann man das erste rausblenden, würde die Diskussionsforen als abwegig halten, weil da islamistisch und sowas dabei war. Und dann könnte ich schon als Kriminalist, der natürlich auch noch andere Einflüsse hat, der sowieso nur auf Wahrscheinlichkeiten eigentlich agiert und dann erstmal eine Hausdurchsuchung machen, so pro forma halt. Und, ja, um noch mehr Beweise vielleicht zu finden oder auch nicht.
Ja.
So wird ja agiert. Ich meine, es ist ja nie wirklich, dass man eine 100% hat und jetzt, der muss es sein, so ist es ja nie. Ein Verfahren ist ja nie so.
Das ist zwar richtig. Also mein Argument war, aber dann will ich doch nochmal drauf bestehen, ja, also dass wir in dem Modell eben nur einen Wissenschaftler hatten. Ja, und wie ich hier versucht habe zu zeigen, dass in diesem Entscheidungsbaum eben die Entscheidungsregeln, aufgrund derer die Texte André Holm zugewiesen wurden, dass dieser Entscheidungsweg relativ kurz ist, sage ich mal, und eigentlich viel zu wenig Eigenschaften berücksichtigt. Dass das Modell einfach zu klein ist eigentlich. Und wenn wir eben weitere Wissenschaftler, wie zum Beispiel Martin Hase, vielleicht hätte ich den mal noch integrieren sollen, vielleicht wäre es er gewesen. Das war das Argument, also dass wir im Grunde hier noch keine valide Analyse haben. Das heißt nicht, dass wir, dass man das nicht noch besser machen könnte. Das ist schon richtig. Ja, aber eben, wir brauchen, also der Hinweis ist aber nochmal richtig. Wir müssen es im größeren kriminalistischen Kontext sehen und nicht nur auf einem rein sprachwissenschaftlichen. Das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Ja, vielen Dank. Dann darf ich jetzt. Darf ich jetzt beenden? Vielen Dank.